Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der Schleuser heißt der Debütroman von Stéphanie Coste, der in Frankreich gleich mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden ist. Er spielt in Libyen und auf dem Mittelmeer, denn es geht um Flucht aus Kriegsgebieten in Afrika, erzählt aus einer sehr ungewöhnlichen Perspektive, nämlich der des Schleusers Seyoum. Der streicht pro überfüllter Bootsfahrt 100.000 Dollar Gewinn ein. Ihn kümmert das Leid der Leute nicht. Schließlich hat er selbst äußerste Brutalität und Grausamkeit erlebt. Stéphanie Coste hat in ihrer Jugend im Senegal und in Djibouti gelebt. Heute lebt sie eigentlich in Lissabon, aber wir sind jetzt in Paris miteinander verbunden und ich freue mich, dass wir miteinander sprechen. Herzlich willkommen, Frau Coste.
Bonjour.
Ihr Erzähler, ich habe es schon gesagt, ist der Schleuser Seyoum, der sagt, er habe die Hoffnung zu seiner Handelsware gemacht. Wie sind Sie auf ihn gekommen? Gab es da ein Vorbild oder steht er so allgemein für die Schleuser, also für Menschen, die Flüchtlinge für Geld über das Mittelmeer und oft ja dann in den Tod schicken?
Alors non, je dirais que c'est plutôt effectivement une synthèse de plusieurs passeurs, parce que je me suis documentée pour avant d'écrire.
Ja, ich würde sagen, in der Figur von Seyoum, dem Schleuser, fließen einfach mehrere Charaktere und Persönlichkeiten zusammen. Ich habe ja 2,5 Jahre an dem Buch geschrieben und viele Artikel gelesen, Zeugnisse wahrgenommen. Ich habe mir Dokumentarfilme angeschaut, um mir ein umfassendes Bild zu machen. Und danach musste ich einen Moment zurücktreten, um all das, was sich in mir angesammelt hat und im Kopf bildete, zu verdauen. Ich würde sagen, ja, Seyoum ist eine universelle Figur. Er ist der Schleuser an sich.
Universellement le passeur.
Sie schreiben ja in einer sehr harten Sprache, da heißt es mal, die Menschen werden geliefert wie eine Ladung oder es ist von einem Müllabladeplatz bei den Ertrunkenen die Rede. Die Menschen sind also wie eine Ware. Das berührt einen beim Lesen und irritiert auch. War Ihnen das wichtig, dass Sie die Leser auch emotional erreichen? Das würde ja so ein, wenn man es jetzt dokumentarischer gemacht hätte, vielleicht weniger passieren.
Oui, parce que au-delà de cette figure.
Ja, das ist schon so. Also ich versuche natürlich zu berühren. Die zentrale Figur ist der Schleuser und ich musste eine rohe Sprache wählen, um die grauenhafte Atmosphäre, die er selber schafft und die er andere Menschen, die mit ihm arbeiten, verstrickt und in der die ihm ausgelieferten Menschen, die fliehen wollen, leben, sich aufhalten. Er handelt mit Menschen, aber ich wollte zeigen, dass sich in ihm trotzdem ein Mensch versteckt, der verborgen ist. Ich wollte die verborgenen Seiten von ihm zeigen. Natürlich stehen für mich die Opfer neben ihm und ich achte auf sie und sie nehmen in meinem Roman auch einen großen Platz ein. Aber ich erzähle doch die Geschichte von Seyoum, um zu zeigen, auch er war mal ein Kind, bevor er dieses Monster wurde. Und er selber hat ja durchaus ein Bewusstsein von seinen Abgründen und nennt sich selber einmal so. Ja, die Emotionen sind wichtig, weil nur darüber ich sein Schicksal auch wirklich darstellen und enthüllen konnte.
Das ist ja ein sehr komplexer Charakter, dieser Erzähler. Er stammt selbst aus Eritrea, er hat auch also viel Grausamkeit erlebt. Wie war das für Sie, sich in den Kopf eines solchen, ja auch verstörten Menschen hineinzuversetzen?
Alors, c'est très intéressant comme question, parce qu'en effet, j'ai eu du mal. On est tellement, Seyoum et moi, aux antipodes.
Ja, das ist eine interessante Frage. Seyoum und ich, wir sind wirklich Antipoden. Wir haben nichts gemein, würde man uns im realen Leben sehen. Und ich habe natürlich in der Ich-Perspektive geschrieben. Das ist auch eine Wahl. Ich habe es in der dritten Person Singular versucht, aber das stimmte für mich nicht. Es gab einen Moment, in dem ich ganz einfach losgelassen habe. Mein Kopf war wirklich voll von all den Dokumenten, den Zeugnissen, die ich gesammelt hatte. Und ich musste das tun. Es gibt einen Moment, finde ich, beim Literaturschreiben, wo doch die Persönlichkeiten, die Gestalt, die man schafft, ja die Macht hat, einen Beginn zu führen. Und genau das ist passiert. Ich musste meinen Plan, den ich für diesen Roman hatte, auch aufgeben. Die Handlung ist wirklich beim Schreiben entstanden. Sie hat sich verändert. Sie hat eigene Wege genommen. Da hat sich etwas entsponnen, was ich gar nicht vorhergesehen habe. Und dafür ist in gewisser Weise, ja, Seyoum verantwortlich.
Au fil de l'écriture et je pense que c'est lui qui en a été le responsable.
Sie beschreiben ja auf der einen Seite die Misere, also das Elend der Flüchtlinge, die da in Libyen auf ein Schiff warten. Da tragen Sie auch Fakten zusammen. Das ist eher fast schon so ein journalistischer Ansatz, sich dem Thema zu nähern. Aber dann geht es auch noch um eine fast 20 Jahre zurückliegende Liebesgeschichte. Denn Seyoum, der Schleuser, der war als Jugendlicher in Madia verliebt. Er war selbst Sohn eines Journalisten, sie die Tochter eines Ministers. Und beide wollten aus Eritrea fliehen, sind dann aber verraten, belogen und getrennt worden. Warum haben Sie diese unglückliche Liebesgeschichte mit der brutalen Realität der Flüchtlinge verbunden?
Parce que justement, j'avais cette option en effet de vraiment d'écrire de façon journalistique cette.
Ja, in der Tat, ich hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, das ganze Thema journalistisch aufzuziehen. Das war eine Option, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich keine Journalistin bin. Ich bin auch keine Reporterin. Niemand beauftragt mich, um für Zeitungen zu schreiben. Ich bin auch keine Spezialistin in Flüchtlingsfragen. Aber 2015, dieses Jahr, erinnern wir alle. Da sind so unendlich viele Menschen gestorben auf den Passagen über das Meer. Sie sind ertrunken. Es war furchtbar. Dem kann sich keiner entziehen. Und ich dachte mir, ich fordere die Leser meines Romans einfach auf eine andere Art heraus, indem ich diese Begebenheiten und auch die Bilder, die dabei entstehen, die wir alle im Kopf haben, anders erzähle. Ich wollte wirklich verstehen, wie jemand dahin kommt, so ein brutales Geschäft aufzuziehen. Und ich habe diese Liebesgeschichte mir ausgedacht, weil ich wollte, dass der Roman einen allgemeinmenschlichen Kern doch auch berührt und aufdeckt. Und ich fand, das war eine richtige Entscheidung, das parallel zu erzählen, um auch der Schwarz-Weiß-Zeichnung der Figuren und der Lebensrealitäten auszuweichen und nicht in dieses Schema zu verfallen. Für mich berührt die Geschichte von Seyoum etwas Universelles. Niemand wird als Monster geboren, aber ich wollte Schritt für Schritt nachvollziehen, wie ein Mensch zu einem grausamen, berechnenden Charakter wird. Ihn entschuldigen, nein, das kommt nicht in Frage, aber man kann Brutalität schildern und doch einen Rest Menschlichkeit.
L'infime part d'humanité du personnage.
Die Handlung in Ihrem Roman, Stephanie Koss, die springt ja zwischen verschiedenen Orten und Zeitebenen. Überwiegend spielt sie in Libyen 2015 und aber auch eben Eritrea zur Zeit des Bürgerkriegs. Warum haben Sie gerade diese beiden Länder ausgesucht?
Alors, la Libye, un peu pour une raison évidente, c'est que c'est le point de départ.
Also bei Libyen liegt es auf der Hand. Es ist offensichtlich der wichtigste Ausgangspunkt für alle Menschen, die aus Afrika, aus den verschiedenen Ländern versuchen, nach Europa überzusetzen. Mein Vater war beim Militär, hatte einen Posten innerhalb der französischen Armee und er ist auf eine Mission nach Djibouti geschickt worden, als ich noch sehr jung war, jugendlich. Wir haben dort als Familie gelebt. Es war die Zeit, als zwischen Äthiopien und Eritrea der Unabhängigkeitskrieg in vollem Gang war. Djibouti grenzt an Eritrea. Und mein Vater sollte der Bevölkerung helfen. Das war sein Auftrag. Er kam nach Hause und erzählte meiner Mutter einfach viel von dem, was er gesehen hat. Und darüber habe ich etwas aus der Geschichte dieses Landes Eritrea, das 1961 an Äthiopien angegliedert wurde, als Provinz mitvollzogen. Das ist bis heute eine Diktatur. Es gibt andere zerrüttete Länder, die von Despoten regiert werden. Aber Eritrea ist schon ein gravierendes Beispiel. Es geht den Menschen sehr schlecht dort und über das Land ist einfach viel zu wenig bekannt. Mir war es wichtig, etwas von der Geschichte dieses Landes auch über die Jugend, die mein Protagonist Seyoum dort verlebt hat, zu vermitteln.
Voilà, essayer de leur apprendre quelque chose.
Haben Sie denn, obwohl Sie natürlich einen Roman und Literatur geschrieben haben, war es Ihnen trotzdem wichtig, Frankreich, Europa, also die Öffentlichkeit mit diesem Buch aufzurütteln? Also haben Sie einen politischen Anspruch mit diesem Roman?
Ah oui, alors en effet, alors une ambition ou des intentions politiques, non, pas du tout, parce que je...
Nein, ich habe überhaupt keine politischen Ansprüche. Das Problem der Flüchtlingskrise, wenn man es denn so nennen will, betrifft so viele europäische Länder. Das zu beurteilen ist einfach sehr, sehr schwer. Als ich die Idee hatte, diesen Roman zu schreiben, fiel das ja in eine Zeit, als in Frankreich Migranten nur als eine diffuse Masse wahrgenommen wurden. Man kann wirklich sagen, es gab überhaupt kein Interesse an den Einzelschicksalen. Man machte sich nicht klar, welche Risiken diese Menschen eingingen, dass sie dabei waren, alles auf eine Karte zu setzen und ihr Leben zu riskieren. Ich würde sagen, auch die Presse hat einen ohnmächtigen Eindruck auf mich gemacht. Sie hat, finde ich, die Weite dieses Dramas nicht erfasst, all diese zerrissenen Leben, die das bedeutet. Ich habe mich entschieden, einen Roman zu schreiben. Es gibt schon verschiedene Romane, die sich mit dem Flüchtlingsthema befassen. Aber soweit ich das überblicken konnte, gibt es keinen, in dem der Schleuser die zentrale Gestalt ist. Das war das Neue, was ich auch beizutragen hatte und was ich für mich ausforschen und erkunden wollte. Ich glaube, dass mein Buch tatsächlich die jungen Leser berührt. Es ist doch auffällig, wie viele junge Leser ich habe, die auch auf mich zukommen. Vielleicht hilft die Liebesgeschichte, die parallel zu den Grausamkeiten erzählt wird, da ein bisschen etwas. Und die jüngeren Leser können sich auch damit leichter identifizieren. Ich hoffe, ich habe es geschafft, sie zu erreichen und herauszufordern. Aber noch einmal, ich fühle mich wirklich nicht berechtigt zu sagen, dass ich politische Urteile abgebe.
Et légitime là-dessus, non.
Stéphanie Kost, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Sigrid Brinkmann. Der Roman Der Schleuser von Stéphanie Kost ist im Münchner Austernbank Verlag erschienen, übersetzt aus dem Französischen von Katharina Triebner-Kabalt. 130 Seiten hat er und kostet 19 Euro. Der Mops des Monats.
Es wird Herbst hier im Wald. Und nicht nur da. Auf dem Buchmarkt geht es immer besonders früh los mit dem Herbst und das heißt immer auch gleich mit dem Winter. Sogar Christmas Cuteness, Baumschmuck häkeln, wollen sie uns jetzt schon verkaufen. Große Themen des Lebens werden verhandelt. Es gibt eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, sowie den Titel Schuld und Sünde. Muss man drauf kommen. Ist sogar schon Band 2. Während ein Fachbuch behauptet, Fragen können wie Küsse schmecken, würde man mit der einzigen Frage auf der Mops-Shortlist eher so etwas wie das Gegenteil assoziieren, wenn es das gäbe. Die lautet nämlich, hat hier jemand mein Liebesleben gesehen? Sehr generell, in alle Richtungen, erscheint die Behauptung, das Universum schenkt dir alles. Sehr speziell ist dagegen eine erneute Antwort auf die schon oft beantwortete, obwohl nie gestellte Frage, was Gott eigentlich am 8. Schöpfungstag gemacht hat. Alle Antworten zusammengenommen könnte das der mit Abstand produktivste Schöpfungstag gewesen sein. Jetzt kommt noch hinzu, am 8. Tag schuf Gott den Rechtsanwalt. Der August bietet außerdem schöner Warten. Das kann immer nützlich sein. Ebenso natürlich der Meisterkurs Schlagfertigkeit. Schon schwieriger sich vorzustellen, was es einem nützen soll, außer man hat sehr spezielle, sehr geheime Pläne, wird es bei unnützes Serienmörderwissen. Im Segment Komplimente zwischen Deckeln gibt es neu Großeltern sind wie Eltern nur mit Zuckerguss, wobei warnend der Titel nachzuschieben wäre Lügen, die von Herzen kommen. Aus der Rubrik Fragen, die man ungern beantwortet, hält der August diese bereit. Wie ist es eigentlich, erwachsen zu sein? Beim Thema Selbstoptimierung, dem größten Tortenstück im populären Sachbuchprogramm, sind Buchtitel letzten Endes nichts anderes als mehr oder weniger originelle Metaphern fürs Vorankommen. Das markiert im Berichtszeitraum ausdrücklich nicht nur Hör auf dein Herz, auch wenn es stolpert, sondern genauso deutlich Hinfallen ist auch ein Weg nach vorn. Und verwickelter, endlich noch nicht angekommen. Oder noch verwickelter, falls ich da war, habe ich nichts gesehen. Für alle durch Bücher dynamisierte Selbstoptimierung gilt, nachdem das Körperliche mit 120 Jahre gesund final abgehakt ist, das leicht redundante, aber gerade deswegen überzeugende, alles ist schwer, bevor es leicht ist. Denen, die den Prozess der Selbstoptimierung abkürzen wollen, hilft vielleicht »Du bist das Beste, was dir hier passiert ist«, wahlweise »Notiz an mich, ich bin genug« oder knapp und radikal »Ich fühle, was ich will«. Auch der Mops des Monats August geht an einen Titel, der so einen radikalen Gestus an den Tag legt. Und das bei einem Thema, das einen Großteil der debattierenden Medien mehr beschäftigt als einen Großteil der handelnden Menschen. Was die radikale Ansage, die sprachlich für das Ende jeder Diskussion steht, umso radikaler erscheinen lässt. Hier auch noch als Abwandlung einer besonders bekannten Beendigung jeder Diskussion über einen existenziellen Gegenstand, nämlich das Essen. Der Mops des Monats geht an... Gegendert wird, was auf den Tisch kommt.
Am letzten Tag des Monats August springt er also aus der Kiste der Mops des Monats, frisch gekürt von Hans von Trotha. Migration und Klimawandel, das sind nur zwei der großen Themen unserer Zeit und in ihrer Komplexität sind sie oft kaum zu begreifen. Da können gute, herausragende Sachbücher helfen und die haben jetzt wieder die Juroren unserer Sachbuchbestenliste für den Monat September zusammengestellt. Jurorin Catherine Newmark aus unserer Philosophie-Redaktion verrät mehr über die Liste.
Es gibt auffällig viele so Rehabilitationsbücher, ne? Also die Wespen, was man jetzt endlich mal wissen sollte, warum sie nicht nur böse sind. Das ist auch so eine gewisse Genre von Sachbuch, was in letzter Zeit, in den letzten Jahren ja eigentlich schon gibt. Also, dass man zeigt, ja, die Bäume, die denken irgendwie auch mit. Die Pilze können auch viel mehr, als wir dachten. Also, dass man so für viele Naturphänomene nochmal so eingehende Beschreibungen macht und sozusagen diese Wunderwelt nochmal zeigt, die uns gar nicht klar ist mit unseren vielen Vorurteilen über tumbe Tiere und Pflanzen. Und von dem her, das ist so ein Genre, was, glaube ich, im Moment sehr erfolgreich ist, was aber auch sehr lustvoll zu lesen ist. Und ich finde es auch immer wichtig, dass wir auch solche Bücher auf der Sachbuchbestenliste haben, nicht nur historische Großbrocken.
Catherine Newmark war das über Tiere und Pflanzen, Bäume und Wespen auf unserer Sachbuchbestenliste, ganz neu erschienen für den Monat September. Und die vollständige Liste finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Die britische Autorin Sarah Bakewell hat ein tolles Buch über Michel de Montaigne geschrieben und eins über die Existenzialisten, die beide von einer wirklich, wie ich finde, wunderbaren Mischung aus Sachkenntnis und Erzähllust getragen sind. Ich freue mich deshalb, dass es jetzt wieder was Neues von ihr gibt. Diesmal geht es um die Humanisten und Thomas Groß hat das Buch schon gelesen. Wie man Mensch wird auf den Spuren der Humanisten, freies Denken, Neugierde und Glück ist der deutsche Titel, Herr Groß. Das klingt wie ein Gegenprogramm zu unseren Zeiten, die ja von Krieg und Untergangsszenarien geprägt sind. Ist das so ein Rettungsversuch des Humanismus, dieses Buch?
Ja, das ist es. Also wie Sie gerade gesagt haben, befindet der Humanismus sich ja in einer Krise. Nicht umsonst heißt das Zeitalter, in dem wir leben, Anthropozän. Mehr denn je hängt alles vom Menschen ab, aber nie war die Bilanz so negativ wie derzeit. Und da kann man schon mal auf die Idee kommen, mit dem positiven Bild vom Menschen auch den Humanismus über Bord zu werfen. Aber das tut die Autorin eben gerade nicht. Im Gegenteil, also sie sieht in humanistischen Werten noch immer ein Instrument im Kampf um Frieden, Fortschritt und Freiheit.
Das klingt nach einem großen Rehabilitierungsversuch. Wie macht sie das denn? Also was versteht sie überhaupt unter Humanismus?
Ja, also da muss man sagen, Definitionen sind ihre Sache so gar nicht. Das Buch ist mehr Plädoyer als Analyse. Einzelne humanistische Denker, die werden wie Kronzeugen in einen Prozess aufgerufen. Und das geht dann quer durch die Jahrhunderte, vom Spätmittelalter bis zur Renaissance und da wieder zur Gegenwart und von dort wieder zurück zu den Römern und Griechen. Nämlich schon in der Antike gab es Spurenelemente humanistischen Denkens, das ist ihre These. Der Philosoph Epikur etwa war der Erste, der das Wohl des Menschen vor die Belange der Götter stellte. Und der Komödiendichter Terenz, der hat in einem seiner Lustspiele einen folgenschweren Satz fallen lassen. Homo sum humani nihil a me alienum puto, zu Deutsch, ich bin ein Mensch und nichts Menschliches ist mir fremd.
Und ist das so, dass man da sieht in diesem Buch, dass der Humanismus in allen Epochen das Gleiche oder ganz was anderes heißt und bedeutet? Arbeitet sie das raus?
Ja, sie geht davon aus, dass es immer das Gleiche sei, was es aber nicht unbedingt ist. Denn manche dieser Leute, die sie aufführt, die sahen sich ja noch nicht mal als Humanisten. Also Humanismus ist ein Begriff letztlich aus dem 19. Jahrhundert. Aber sie glaubt eben, dass es eine Art humanistischen Geist gibt, dem sie nachspürt. Das ist wie bei so einer Flaschenpost. Der Geist äußert sich in ganz unterschiedlicher Form. Also im 14. Jahrhundert bei Boccaccio ist es dann das Anerzählen gegen die Pest mit den Mitteln der Literatur. Und bei Erasmus von Rotterdam, da ist es so eine Art Sammel- und Wanderbewegung. Er zieht durch die Lande und sammelt das ganze Wissen seiner Zeit ein über den Menschen. Bei Montaigne, da ist es dann wieder, kommt die erste wirklich selbstreflexive Note rein. Und bei den Denkern des 20. Jahrhunderts, da überwiegt dann oft schon die Sorge um den Menschen, wie bei Bertrand Russell beispielsweise. Aber es geht ihr halt darum, nicht die Unterschiede zu betonen, sondern eine gemeinsame Tradition des Humanismus, auf die wir uns zurückbesinnen können oder ja, ihr zufolge sogar sollten.
Aber es gibt ja auch Kritik am Humanismus, seit es den Humanismus gibt. Wahrscheinlich kommen die denn auch zu Wort, diese Kritiker?
Ja, also wirklich nur sehr kursiv. In dem Schlusskapitel geht es dann um den Posthumanismus, der jetzt verkürzt gesagt davon ausgeht, der Mensch sei nichts weiter als so eine Art Laus im Pelz der Natur. Und die eigentlich progressiven Denker wären zum Beispiel im Reich der Oktopusse zu finden, weil die auch mit den Fangarmen denken können. Und einmal kommt auch kurz dieses Foucault'sche Bonmot, muss man fast schon sagen, zu Wort, der Mensch sei nichts weiter als ein Gesicht aus Sand am Rande des Meeres. Ja. Das ist es aber dann auch schon. Sie setzt sich nicht wirklich mit diesen Konzepten auseinander. Sie fährt dann gleich wieder Gegenbeispiele auf. Das ist also auch im asiatischen oder afrikanischen Sprachraum Konzepte gäbe, die Humanismus ähnlich sind, weil sie das Gemeinsame betonen.
Das klingt für mich so ein bisschen so, als ob Sarah Bakewell sich vielleicht hat von ihrer Erzähllust oder an ihrer Begeisterung für das Thema wegtragen lassen und nicht ganz genau genug ist, oder? Stimmt mein Eindruck?
Sie ist genau im Anekdotischen. Also da erzählt sie farbig, packend und wirklich mit großer Anteilnahme. Also ich habe das Buch auch sehr gerne gelesen, auch über diese dann doch relativ große Strecke. Und begrüßenswert ist halt auch dieser Versuch eines Universalismus, ja. Also die Gegenwart ist ja von Spaltungstendenzen geprägt. Es wird immer nur auf die Differenz gesetzt und da betont sie eben das Allgemeine und das hat wirklich was Erfrischendes, Positives und irgendwie vielleicht Heilsames. Aber, wie gesagt, also das Anekdotische hat dann letztlich auch seine Grenzen. Da folgt dann eine Geschichte auf die andere und das Humanismusverständnis der Autorin, das bleibt dann, findet in wenigen Lehrsätzen Platz. Also sei kritisch, bleib dir treu, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist alles schön und gut und liest sich wirklich gut, aber mit solchen, naja, sagen wir mal, Kalendersprüchen kann man dem Menschen von heute dann doch nicht ganz auf die Spur kommen.
Also doch keine Rettung, aber gut lesbar. Thomas Groß über das neue Buch der britischen Autorin Sarah Bakewell. Wie man Mensch wird, aus den Spuren der Humanisten, freies Denken, Neugierde und Glück, heißt es aus dem Englischen, übersetzt von Rita Seuss, erschien beim Beck Verlag für 32 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Nadine Specht. Ich bin momentan hier im Urlaub in Garmisch. Wir machen hier so eine Mehrtageswanderung. Und die Bücher, die ich gerade lese, zurzeit bin ich mehr so Richtung Krimis. Zuletzt habe ich jetzt die Reihe von dem, eigentlich ist eher ein Kriminalpsychologe, Sebastian Bergmann heißt er. Genau, da gibt es, glaube ich, aktuell 7 Teile und ich habe jetzt gerade den 6. gelesen und warte jetzt quasi auf den 7., dass der in der Bibliothek verfügbar ist. Genau, und da ist eigentlich ganz spannend, weil es so ein Ermittlerteam ist, wo dann dieser Psychologe immer wieder dazustößt. Das ist eigentlich das Besondere an den Büchern, dass die Personen einfach so cool dargestellt werden und die Fälle sind dann eigentlich auch noch spannend dabei, aber das Außenrum ist eigentlich eher das Coole.
Nadine Specht liest in Garmisch Die Opfer, die man bringt. Das ist Band 6 einer Krimireihe von Michael Jort und Hans Rosenfeld, erschienen beim Rowohlt Verlag, übersetzt von Ursel Allenstein und Ulla Ackermann, als Taschenbuch für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Hamburg im Literaturfieber. Zur 10. langen Nacht der Literatur lesen am Samstag zahlreiche Autoren in der Hansestadt. Darunter Jarka Kubsowa, die ihren neuen Roman vorstellt.
In meinem Roman Marschlande erzähle ich die Geschichte von zwei Frauen. Eine von ihnen ist Britta, die mit ihrem Mann und ihrer Familie hierher in die Marschlande zieht.
Die andere, das ist Abelke Bleken, die um 1580 in den Hamburger Marschlanden lebt und allein einen Hof führt. Eine unabhängige Frau, die gegen viele Anfeindungen zu kämpfen hat.
Britta ahnt schon, dass an der Erzählung über Abelke etwas nicht stimmt, und sie beginnt zu recherchieren und sie schaut immer tiefer, aber je mehr sie aufblättert über Abelkes Leben, desto mehr Parallelen zu ihrem eigenen Leben werden ihr bewusst.
Jarka Kubsowas Buchpremiere auf der Langen Nacht der Literatur in Hamburg am Samstag um 19 Uhr in der Buchhandlung Cohen und Dobbernick. Die nächste Lesung ist am Dienstag in Berlin. Ein Kammerspiel, eine Begegnung von drei Personen auf engstem Raum, das ist Luise. Die Geschichte von zwei Frauen, die in Zeiten des Krieges näher zusammenrücken, bis ein Mann hinzukommt, ist jetzt im Kino zu sehen. Sie basiert auf einer Vorlage des Schriftstellers D.H. Lawrence. Schauplatz ist das Elsass im Sommer 1918, damals deutsches Reichsgebiet.
Bleib stehen!
Was machen Sie in meinem Haus?
Sie hat den Fähnrich erstochen und unerlaubt die Grenze passiert. Ich muss sie zurück zu meiner Einheit bringen.
Die fromme elsässische Bäuerin Luise nimmt die junge Französin Hélène und ihren Verfolger, einen deutschen Soldaten, bei sich auf.
Qu'est-ce que tu fais? Je parle ce que tu connais pas. C'est normal.
Dass die beiden Frauen Gefühle füreinander entwickeln, erregt den Argwohn des Soldaten.
Es ist wieder die Natur und wieder den Willen unseres Schöpfers. Und das weißt du. Vielleicht solltest du deine eigene Familie gründen.
Luise, der Film von Matthias Luthard, in der französisch-deutschen Originalfassung, jetzt im Kino zu sehen. Lisa Weder, niederländisch-ukrainische Autorin, liest heute in Dersau am Plöner See aus Alexandra, ihrem ersten Roman.
De eerste keer dat ik met mijn moeder in Odessa was, in Mai 2015... was Kolja al 2 maanden zoek.
Das erste Mal, als ich mit meiner Mutter in Odessa war, im Mai 2015, war Kolja schon 2 Monate verschollen.
In Alexandra verknüpft sie die Geschichte der Ukraine mit der ihrer 94-jährigen Großmutter. Diese wurde im Donbass geboren, als Tochter einer Russin und eines Donkosaken, Lisa Weder.
Ein großes Teil von Alexandra erzählt über den Holodomor. Große Hungersnot in die 30er Jahre in der Ukraine. Das ist eine Geschichte, die wir hier im Westen nicht so gut kennen.
Alexandra, die Lesung mit Lisa Weder, heute um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Dersau, morgen in Neuss, im Rahmen des Literatursommers Schleswig-Holstein.
Das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk. Momo, das war eins der unvergesslichen Leseerlebnisse der Jugend, aber auch später, wenn man Michael Endes Roman nochmal den eigenen Kindern vorlesen konnte, faszinierte und berührt einen die Geschichte von den Zeitdieben und dem struppigen Mädchen, das mit einer Schildkröte unterm Arm gegen sie kämpft. Vor 50 Jahren ist Momo erschienen und zum Jubiläum gibt's auch ein neues Momo-Hörspiel und Elmar Krämer stellt es vor.
Zeit.
Tempo.
Time.
Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte.
Die akustische Einleitung lässt erahnen, dieses Jubiläumshörspiel ist wie ein gelungenes Treffen mit alten Bekannten, zumindest für die, die Momo schon kennen. Und für Neuhörerinnen und Hörer eine Entdeckung. Steffen Scheumann als Beppo Straßenkehrer, Pascal Oedüs als Gigi Fremdenführer und ein wunderbar wandelbarer Andreas Fröhlich als Meister Hora, zu dem die Orakelschildkröte Cassiopeia Momo führt, verfolgt von etlichen grauen Herren.
Cassiopeia, meine Teure, was ist deiner Ansicht nach das Beste, das man während einer Belagerung tun kann?
Frühstücken.
erschien in leuchtenden Buchstaben auf dem Panzer der Schildkröte.
Gute Idee.
Momo, überzeugend gesprochen von der 11-jährigen Paula Drescher, steht für eine positive Lebenshaltung. Und ihr sonniges Gemüt tut einfach gut.
Schön ist dein Gesang, kleine Amsel. Und schön auch, dass du mich immer wieder besuchen kommst.
Das Waisenmädchen hat die besondere Gabe, sich über Alltägliches zu freuen, den Moment zu genießen, und sie inspiriert andere, glücklicher zu werden.
All jenen, die zu ihr kamen, hörte sie auf ihre ganz eigene Weise zu, sodass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen.
Dass diese Hörspielproduktion einen von Anfang an in den Bann zieht, liegt natürlich an der Zeitlosigkeit von Michael Endes Geschichte. Seit ihrer Veröffentlichung 1973 wurde Momo in fast 50 Sprachen übersetzt und rund 12 Millionen Mal verkauft. Dass sie auch heute noch so aktuell ist, in einer Zeit der ständigen Erreichbarkeit, liegt auch an den grauen Herren, die die Menschen zum Zeitsparen zwingen wollen, zur Optimierung.
Sie werden doch wissen, wie man Zeit spart.
Naja.
Sie müssen zum Beispiel einfach schneller arbeiten und alles Überflüssige weglassen.
Weglassen, ja. Aha.
Sie verkürzen die Stunde bei Ihrer alten Mutter auf eine halbe. Besser noch, Sie bringen sie in ein Altersheim.
Ja.
Dann haben Sie bereits eine ganze Stunde täglich gewonnen.
Prima.
Nun sind auch Sie ein wahrhaft moderner und fortschrittlicher Mensch.
Tauchen die grauen Herren auf, wummert der Bass im Musikbett und schafft eine beklemmende Atmosphäre. Die Musik von Tobias Unterberg alias B-Deutung ist auffallend abwechslungsreich. Wie in den 1990er Jahren die seiner Band The Instabucketables. Der Musiker schafft Stimmungsräume, in denen sich das Ensemble voll entfalten kann. Die musicalartigen Gesangseinlagen wären da nicht zwingend nötig. Hat man sich aber an sie gewöhnt, freut man sich auch an ihrem Facettenreichtum. Hört man doch Anklänge von Humtata bis zum Synthie-Pop der 80er Jahre à la Eurythmics.
Uns gibt es nur, weil ihr es uns erlaubt, weil ihr nicht an euch selbst doch immer tiefer an uns glaubt.
Friedhelm Tock, der gerade seinen 90. Geburtstag feierte, nimmt einen als Erzähler akustisch gekonnt an der Hand und führt von der heiteren Momo-Welt über die Abgründe der grauen Herren bis hin zum fulminanten Finale.
Dass die Welt für eine Stunde stillgestanden hatte, das wusste allein Momo.
Momo im neuen akustischen Gewand ist ein Hörspiel mit Liebe zum Detail aller Beteiligten. Von der Musik über die Sprecherinnen und Sprecher bis hin zur Tontechnik. Nach 224 Minuten denkt man einfach nur, schade, dass die Zeit schon abgelaufen ist. Glücklicherweise kann man ja von vorne anfangen. Absolut hörenswert.
Sagt Elmar Krämer über Momo, Michael Endes Roman, der jetzt zum 50-jährigen Erscheinungsjubiläum als Hörspiel neu aufgelegt wurde bei der Edition Silberfisch.